Spätestens jetzt müsste uns klar geworden sein, dass das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, unser Programm als Christen ist. Und um es zu verwirklichen, brauchen wir den Heiligen Geist. Amen. Darauf haben die ersten Christen gewartet. Die haben sich mehr oder weniger verschanzt und am Pfingstsonntag kam der versprochene Heilige Geist und durch diese besonderen Ereignisse, die Flammen, die über ihren Köpfen da auf einmal waren, waren Menschen verwirrt. Sie hörten sie sprechen in ihren eigenen Sprachen, was eigentlich unmöglich war. Es könnte nicht sein, dass sie all die Sprachen sprechen könnten, die Jünger. Und dann fragten sie sich, was soll das? Sind sie denn besoffen? Sie konnten es nicht verstehen. Was hat das zu bedeuten? Um eine Antwort darauf zu geben, hat Petrus eine flammende Predigt gehalten. Wir werden die ganze Predigt nicht lesen, aber die Predigt kam viele Menschen zutiefst in ihren Herzen. Und es hatte Folgen. Pfingsten und die Gemeinde Jesu. Wer gehört eigentlich der Gemeinde Jesu an, nach dem, was die Bibel sagt? Ich werde gleich aus der Apostelgeschichte lesen und dazu stehen wir diesmal auf, auch nach der neuen Genfer Übersetzung. Ich lese die ab Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sich hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ich bete. Himmlischer Vater, was für eine Erzählung, was für ein Ereignis, was für eine Geschichte, die in unsere Zeit hineinspricht. Herr, wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist mit diesen Worten ergreifst, dass du unser Herzen berührst, dass du, so wie damals, in das Innerste von uns hineinkommst. und dass du uns in deiner Wahrheit heiligst. Denn dein Wort ist doch die Wahrheit. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Wer gehört der Gemeinde Jesu an? Eigentlich angesichts dessen, wie sich das entwickelt und alles unter dem Mantel der Christenheit so in dieser Welt läuft und lebt und sich rührt, könnte man sich schon fragen, wer gehört eigentlich der Gemeinde Jesu an? Wer ist eigentlich Christ und was macht eine christliche Gemeinde aus? Deshalb die erste Frage, was ist überhaupt eine Ortsgemeinde? Wie wird man Teil einer solchen Gemeinde und warum ist es wichtig, in der Gemeinde, und zwar konkret in einer real existierenden Ortsgemeinde zu leben? Das Erste, was ist überhaupt die Ortsgemeinde? Am Anfang, als die erste Gemeinde entstanden ist, oder die ersten Gemeinden, haben sich verbreitet von Jerusalem aus in anderen Orten, in Galiläa, in Samarien und später ging es nach Syrien, in andere Länder des Nahen Ostens bis nach Europa. Und in Rom, in Korinth oder in Jerusalem haben sich Menschen versammelt, die an Jesus Christus geglaubt haben. Das war das, was sie geeint hat. Das war keine Interessengemeinschaft, weil sie gerne zum Beispiel Computerspiele machten oder an ihren Motorrädern geschraubt haben. Der Glaube an Jesus Christus hat sie verbunden. Ihr Herr, er stand in der Mitte und das Wort, wie wir das gelesen haben, die Lehre der Apostel. Sie wollten mit diesem Herrn leben. Gott hat sich ein Prinzip der Ortsgemeinde ausgedacht. Und das war diese Ortsgemeinde war damals und ist heute, jede Ortsgemeinde, eine vollständige und vollwertige Darstellung der Gemeinde Jesu, des Leibes Christi, wie das in der Bibel beschrieben wird. Und sie trafen sich, haben wir gehört, in den Häusern, nicht nur um Karten zu spielen oder miteinander zu essen, Fußball zu gucken, sondern sie haben Abendmahl gefeiert. Sie haben sich daran erinnert, was Jesus für sie getan hat. Und sie haben in der Kraft des Heiligen Geistes miteinander gebetet. Und, wie wir gehört haben, es hat viele Zeichen und Wunder gegeben. Wenn einer Christ geworden ist und an diesem Ort fehlte noch eine christliche Gemeinde, dann wurde sie halt gegründet. Beispiel Lydia. Paulus kam nach Philippi, hat Frauen gesehen, die gerade Wäsche gemacht haben am Fluss, hat gepredigt das Evangelium und Lydia ist zum Glauben gekommen. Und sie hat die Apostel, also Paulus und seine Begleiter, zu sich nach Hause eingeladen. Und da ist die Gemeinde entstanden, die erste übrigens in Europa. Und auch ein Gefängniswärter, der höchstwahrscheinlich Stephanus hieß, kam auch zum Glauben. Und so entstanden neue Gemeinden, Ortsgemeinden. Diese Verbundenheit mit der Ortsgemeinde war damals und sollte auch heute mehr sein als nur eine bloße und lose Zugehörigkeit zu einem Ortsverein. Wir haben gehört, Gemeinschaft, Abendmahl, das Miteinander teilen von Sorgen und von dem, was sie hatten, sozial-diakonische Grundhaltung, die Lehre der Apostel, überschwängliche Freude, Lobpreis und Ansehen bei den Menschen, weil das überhaupt unüblich war damals und es ist auch unüblich heute so zu leben, wie die Gemeinde in der Bibel beschrieben wird. Und das brachte der Gemeinde oder den Gemeinden damals ein stetiges Wachstum. Was ist also die Ortsgemeinde? Die Ortsgemeinde ist eine zentrale und eine konkurrenzlose des Zusammenlebens von Christen. Es gibt nichts Besseres als eine Gemeinde für uns Christen. Und Was geschieht dort? Dort geschieht das, was wir als Gemeinde schon öfter durchbuchstabiert haben. Diese fünf Grundziele der Gemeinde. Da gibt es eine Gemeinschaft. Da gibt es Anbetung. Gott wird gelobt, gepriesen. Da gibt es Dienst aneinander und an anderen Menschen. Jüngerschaft, also Wachstum im Glauben. Das Halten an der Lehre der Apostel. Und sie behielten oder behalten das nicht nur für sich, das Evangelium, sondern geben es weiter auf allen Kanälen. Und wenn sie sich treffen zum Fahrradfahren, als Christen, dann reden sie auch über Jesus. Und erzählen sich auch, sie auch einem, der gerade wegen Fahrradfahren dazu gekommen ist, auch von ihrem Glauben. Sie werden sogar danach gefragt. Und so weiter und so fort. Die kleine Gemeinde vor Ort ist immer ein Spiegel des umfassenden Bildes vom Leib Christi. Ein Leben von einem Christen, losgelöst von einer Ortsgemeinde, kennt das Neue Testament nicht. Ein einzelner Christ stirbt geistlich, früher oder später. Die Bibel kennt auch keinen christlichen Einzelkämpfer, auf die Dauer meine ich. Kurzum, das Leben als Christ ist auf die Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung anderer Christen ausgelegt. Wie wird man Teil einer solchen christlichen Gemeinde? Wie wird man Glied am Leib Jesu? Es gibt zwei Voraussetzungen, die in der Bibel immer wieder genannt werden, auch in unserem Text, den wir gelesen haben, nachdem Petrus so wunderbar gepredigt hat und den Zuhörern die ganze Geschichte, Heilsgeschichte von Adam und Eva bis zu Jesus erzählt hat. Es gibt zwei Voraussetzungen. Es muss einen geben, der das Evangelium erzählt, weitergibt. Und dann, wenn es aufgenommen wird, wenn Gott einen herausruft aus der Gesellschaft, in erster Linie ist das kein Werk eines Menschen. Nicht wir sind gnädig Gott gegenüber und ach gut, dann glaube ich mal, ja? Nein, Gott ist gnädig. Aus Gnade können wir glauben. Er zieht uns gnädig zu sich. Und wenn wir diejenigen sind, die Gott schon vor der Grundlegung der Welt auserwählt hat, dann können wir darauf nur eine Antwort geben. Dankbare Antwort. Ja, ich glaube. Und wenn einer geglaubt hat, dann kam die Taufe dazu. Das ist etwas wie eine Folie, die man legen kann an viele Geschichten im Neuen Testament, speziell in der Apostelgeschichte. Das ist sowas wie ein Dreierschritt, ein Dreiklang, Glaube, Taufe, Gemeinde. Denn der getauft wurde, wurde immer eine Gemeinde zugeordnet. Und wenn es keine gab vor Ort, wie ich schon gesagt habe, dann war derjenige, der als erster Christ wurde an dem Ort, zu dem, um den herum sich die neue Gemeinde gebildet hat. Erst Glaube, dann Taufe in eine Gemeinde. Ohne das Gnadengeschenk des Glaubens und ohne Taufe kann man in keiner wahren christlichen Gemeinde Mitglied werden. Die Taufe ist immer ein sichtbares Zeichen dessen, was sich im Herzen eines Menschen abgespielt hat, nämlich durch den Glauben, Jesus Christus als persönlichen Herrn und Retter anzunehmen, mit ihm leben zu wollen, auch von ihm lernen zu wollen. Das hat sich abgespielt, einer ist jünger geworden, glaubt, wird getauft. Da wurde nicht spekuliert, vielleicht irgendwie hat man so Blume genommen und gezupft. Taufen. Nein, das war selbstverständlich und möglichst in einem ganz engen zeitlichen Zusammenhang. Einer ist zum Glauben gekommen, hat sich gleich taufen lassen. Nicht auf eine Möglichkeit gewartet, bis da meinetwegen einmal ein Tag kommt mit 25 Stunden. Das ist gar nicht möglich. Oder ein Ritter kommt in eine goldene Rüstung und einen drum bittet. Kurzum, das war, das und ist sollte es sein, dass allen Allnormalste in dieser Welt, wenn Christen das Evangelium predigen, verkündigen, einer kommt zum Glauben, weil Gott ihn gnädig zu sich gezogen hat und herausgerufen aus der verdorbenen Gesellschaft, wie das, oder Generation, wie das die Bibel beschreibt, dann wird einer getauft. Er will sich auch taufen. Er will auch zeigen der ganzen Öffentlichkeit, ich bin gestorben wie die Neigung meiner Natur zur Sünde. Ich möchte mein altes Leben lassen und ein neues Leben führen mit Jesus Christus. Übrigens, im Neuen Testament finden wir auch keine Stelle, wo es eindeutig gesprochen wäre von einer Taufe ohne Glauben. Ob es Kind oder Erwachsene, sondern nur Glaubenstaufe. Es gibt auch keine Taufe auf den zu erwartenden Glauben irgendwann. Ich taufe einen so prophylaktisch und vielleicht wird er irgendwann glauben. Das gibt es gar nicht. Sondern das ist immer die Folge einer persönlichen Hinwendung Gottes zu uns und im Rückschluss unsere Zuwendung zu Gott. Petrus predigte also von Jesus Christus. Die Menschen traf das im Herzen, im Innersten. Sie fragten, was sollen sie tun? Und Petrus hat nicht lange überlegt, hat gesagt, kehrt um und glaubt an das Evangelium und lasst euch taufen zur Vergebung eurer Sünden. Und dann bekommt ihr was? Den Heiligen Geist. So ist es. Übrigens, der Heilige Geist war von Anfang an da. Denn er bewirkt, dass das Ziehen Gottes bei uns fruchtet. So wie hier der Heilige Geist auf diesem Makramee oder Wandbild zu sehen ist, der Heilige Geist war schon bei der Erschaffung der Welt. Er brütete über der Welt, steht da wörtlich im Hebräischen. Dieser Dreiklang im Neuen Testament, Glaube, Taufe, Gemeinde, versuchen wir als Baptistengemeinde uns auf die Fahne zu schreiben. Seitdem es Taufgemeinden oder taufgesinnte Gemeinden gibt und auch Baptisten, das ist wichtig. Und es ist tragisch, dass im Laufe der Kirchengeschichte diese drei Elemente auseinandergerissen wurden. Auch ob das die Reihenfolge angeht oder überhaupt, ob da der Glaube vorkommt oder nicht. Deshalb ist es wichtig, darauf einfach Schwerpunkt zu legen. Der Akzent. Verbindlichkeit und Kontinuität dessen, was in der Bibel steht, ist ganz wichtig. Also Teil einer Ortsgemeinde wird derjenige, der aufgrund dieses Dreiklangs durch den Glauben getauft wurde und in die Gemeinde aufgenommen. Dieser Trend sollte Auswirkungen haben, heute noch. Leider beobachten wir andere Trends, wo Menschen sagen, warum ist es überhaupt nötig, irgendwie verbindlich in einer Ortsgemeinde zu sein, sich dort eine Gemeinde anzuschließen? Warum muss ich Gottesdienste besuchen? Warum brauche ich eine Verbindung an eine konkrete Gemeinde? Gab es damals zur Zeit der Apostel Mitgliederverzeichnisse? Mitgliedschaft und so weiter. So wird argumentiert. Um das nicht jetzt wissenschaftlich jetzt zu erhöhen, möchte ich sagen, dummes Zeug. Denn wir sollen darauf hören, was uns die Bibel sagt. Nun kommen wir zu der dritten Frage. Warum ist es wichtig, in der Gemeinde zu leben? Wir haben schon vieles davon gehört. Aber es gibt noch viel mehr Gründe, die uns das erschließen. Warum ist Verbindlichkeit in einer Gemeinde wichtig? Ich bin in einer Gemeinde verbindlich. Und diese Verbindlichkeit ist wichtig, weil Gott sich dafür auch passende Bilder ausgesucht hat. Sie ist wichtig, damit wir in der Gemeinschaft sowohl Heilung wie auch Korrektur erfahren. Ganz kurz dazu, wir werden am Mittwoch ein Bibelnachgespräch haben und es ergänzen noch mit anderen Bibeltexten. Zuerst ein Bild aus dem 1. Korintherbrief. Denn wie der Leib einer ist, doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich es viele sind, einen einzigen Leib bilden. So ist es auch mit Christus. Durch den einen Geist wurden wir in der Taufe alle in einen einzigen Leib aufgenommen, Juden und Griechen, Sklaven und Freie. Und alle wurden mit dem einen Geist getränkt. Auch der Leib besteht nicht nur aus einem Glied, sondern aus vielen Gliedern. Ein Leib. Wenn wir in das Alte Testament schon schauen, erstmal, dann sehen wir, dass Gott mit Menschen immer wieder einen Bund geschlossen hat. Mit Noah, mit Abraham, Mose, David, mit dem ganzen Volk Israel. Gott hat sich festgelegt und er legt sich heute noch fest, denn er ist verbindlich und treu. Und diese Verbindlichkeit hat er uns besonders eindrucksvoll in Jesus Christus gezeigt. Das werden wir heute auch feiern. Den neuen Bund. Das ist die Verbindlichkeit. Er als treuer Gott möchte verbindlich diejenigen, die an ihn glauben, retten und möchte, dass sie mit ihm die Ewigkeit verbringen. Und von dieser Verbindlichkeit profitieren wir heute noch. Das ist ein Wesenszug Gottes. Und diese Verbindlichkeit äußert sich auch in der Verbundenheit in der Gemeinde als Leib. Und die Verbundenheit funktioniert nur, wenn es verbindlich ist. Wenn kein Glied sagt, okay, ich bin für mich ein Glied, die anderen interessieren mich nicht, dann wird dieser Leib nicht funktionieren. Und das Allerwichtigste ist, das Haupt dieses Leibes, also der Kopf, ist Jesus Christus. Ohne Jesus Christus kann keine Gemeinde, weder eine Ortsgemeinde noch diese universelle weltweite Gemeinde existieren. Kein Glied ist alleine lebensfähig. Nur durch seine Ganzheit kann dieser Organismus bestehen. Wir haben viele Bilder im Neuen Testament, neben diesem einen Bild vom Leib, wo Menschen kommen, Christen werden und sie werden Teil des Leibes Christi. Und Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, das Haupt. Ein Bild von einem Tempel. Oder da ist die Rede von lebendigen Steinen. Oder der Weinstock und die Reben. Und einer der eindrucksvollsten Bilder ist das Bild von dem guten Hirten und von der Schafsherde. Gemeinde als Leib Christi, Gemeinde als Tempel, als ein Bau, in dem Jesus der Grundstein ist oder der Eckstein. Ohne ihn kann keins dieser Bilder funktionieren. Wenn ein Stein herausgerissen wird aus diesem Bau, dann muss es ergänzt werden. Sonst ist dieser ganze Bau gefährdet. Wenn ein Gliedmaß amputiert wird, leidet darunter der ganze Leib. Und eine Schafsherde ohne Hirten wird auch nicht lange überleben. Verbindliche Gemeindezugehörigkeit. Gemeinde. Die enge Verbindlichkeit mit anderen Glaubensgeschwistern wird hier unterstrichen. Und ein Verhältnis zur Gemeinde beschränkt sich auch nicht auf mein Verhältnis zu den anderen Christen, Gemeindemitgliedern, sondern da wird auch mein Verhältnis, meine Beziehung, persönliche Beziehung zu Jesus Christus zum Ausdruck gebracht. Saulus, können wir in der Apostelgeschichte nachlesen, Kapitel 9, war ein Christenverfolger erstmal, ein jüdischer Gelehrter, ein Pharisäer. Und als er unterwegs war, Christen zu verfolgen, ist er Jesus begegnet. Und er hat ihn nicht gefragt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du meine Gemeinde? Warum verfolgst du meine Gemeindeglieder? Sondern nein, er hat gesagt, warum verfolgst du mich? Die Gemeinde und Jesus gehören unzertrennlich zusammen. Sie bilden eine Einheit. Das ist wichtig. Mein Verhältnis zur Gemeinde spiegelt deshalb auch im gewissen Grad mein Verhältnis zu Jesus Christus selbst wider. Wenn ich unverbindlich und untreu gegenüber meiner Ortsgemeinde bin, dann bin ich auch untreu gegenüber Jesus Christus. Das ist die Schlussfolgerung. Wenn ich unverbindlich und untreu gegenüber der Gemeinde bin, dann ist mein Verhältnis zu Jesus Christus irgendwie gestört. Er ist doch das Haupt der Gemeinde. Er ist der Eckstein des Baus. Er ist doch der gute Hirte. Im Jakobusbrief lesen wir: Ist einer von euch bedrückt, dann soll er beten. Ist einer von euch guten Mutes, also richtig gut gelaunt, dann soll er ein Loblied singen. Ist einer unter euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Das ist ein, nicht nur Angebot, das ist ein Auftrag der Gemeinde. Die Gemeinde sollte ein Ort der Heilung sein. Das ist eine Einladung, das ist eine Erinnerung, dass für einen gebetet wird, jemand mit Öl gesalbt und ihm wird auch Gutes zugesprochen. Die Verbindlichkeit in der Gemeinde ist also auch ein Angebot zur Heilung. Gott hat ganz bewusst die Gemeinde so zusammengestellt und begabt, dass dort eine heilsame Gemeinschaft geschieht. Dort, wo die Gemeinde füreinander betet. Die verbindliche Gemeinschaft soll zur Heilung dienen. Und wir entziehen uns dieser Möglichkeit, wenn wir uns auch der Gemeinde entziehen. Die Verbindlichkeit ist auch wichtig, weil in der Gemeinde die Jüngerschaft, das Wachstum geschieht oder durch die Gemeinde. Die Gemeinde kann dem helfen. Dort geschieht auch Korrektur. Matthäusevangelium: Wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh und weise ihn unter vier Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder wieder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm einen oder zwei mit dir, damit die ganze Sache durch die Aussage von zwei oder drei Zeugen entschieden werde. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide. Hier merken wir, es kann passieren, jedem von uns, jedem Christen, dass er sündigt. Und das fällt auf vielleicht. Und ein Mitchristin merkt das und sagt uns das so unter vier Augen. Aber es kann sein, dass wir so verblendet sind, dass wir gar nicht auf sich hören, auf ihn hören und auf mehrere aus der Gemeinde, vielleicht auf die ganze Gemeinde. Und dann ist die Gemeinde in der Pflicht der Seelsorge, weil da sich jemand der Korrektur entzieht. Wir brauchen alle Korrektur. Und wenn es keine andere Möglichkeit gibt, dann ist das letzte Mittel, dass einer aus der Gemeinde ausgeschlossen wird, damit er zur Besinnung kommt und wieder mal eines Tages zurückkommt in die Gemeinde. Wenn einer also sich dieser korrigierenden Haltung entzieht, dann entzieht er sich auch der Jüngerschaft. Das letzte Wachrütteln in der Gemeinde. Warum ist es wichtig, in der Gemeinde zu leben? Verbindlichkeit ist wichtig, weil Gott verbindlich ist. Weil Gott sich dafür passende Bilder ausgesucht hat und damit wir in der Gemeinschaft sowohl Heilung wie auch Korrektur erfahren. Zusammenfassend, was ist überhaupt die Gemeinde Jesu? Eine Ortsgemeinde, das ist die konkurrenzlose Form des Zusammenlebens von Christen vor Ort. Das hat Gott uns geschenkt, damit wir geistlich wachsen, damit wir Gemeinschaft untereinander haben und unseren Auftrag auch gemeinsam ausführen können. Wie wird man Teil dieser Ortsgemeinde? Indem man das Geschenk des Glaubens und der Vergebung annimmt, umkehrt, sich taufen lässt und in dieser Gemeinde aufgenommen wird. Und warum ist wichtig, verbindlich in der Ortsgemeinde zu leben? Haben wir gerade gehört. Weil Gott verbindlich ist. Weil Gott uns diese Verbindlichkeit immer wieder in verschiedenen Bildern erklärt hat. Und weil wir dort Heilung und Korrektur erfahren. Ich freue mich immer, wenn wir Besucher, Gäste in unseren Gottesdiensten haben. Diese Predigt ist nicht als Gängelung oder Bevormundung zu verstehen. Sie ist zu verstehen als Erinnerung daran, was uns Gottes Wort sagt. Und diese Lehre der Bibel ist ein Geschenk an uns, auch eine Einladung, sich eingliedern oder neu in die Ortsgemeinde einbinden zu lassen, in den Leib Christi. Konkret vor Ort, da, wo wir leben, dort, wo Jesus Christus im Mittelpunkt steht und auch sein Wort. Sein Wort, die Bibel, die Heilige Schrift, damit die geistliche Gemeinschaft entstehen oder gedeihen kann. Und diejenigen, die vielleicht noch bis jetzt gezögert haben, sich einer Gemeinde, Ortsgemeinde anzuschließen oder gezögert haben, sich auf den Glauben an Jesus Christus taufen zu lassen, möchte ich eindringlich darum bitten und sagen, kehrt um, glaubt an das Evangelium, lasst euch taufen zur Vergebung der Sünden und werdet Teil der Gemeinde Jesu. Denn wir haben alle in Christus einen festen Halt. Ich bete und dann singen wir das noch in dem Lied, in Christus ist mein ganzer Halt. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass deine Verheißung, einen Tröster zu senden, sich erfüllt hat, damals am Pfingsten. Es war eine einmalige Sache. Aber an diesem Tag wurde die christliche Gemeinde gegründet. Und der Heilige Geist ist da, um diese Gemeinde, egal wo sie sich befindet, vor Ort, zu beleben, zu inspirieren, zu begleiten. Wir bitten dich darum, dass diese Kraft des Heiligen Geistes sich in unserem persönlichen Leben, aber vor allem in unserem Gemeindeleben zeigt. Und dass dein Heiliger Geist, dein Wort lebendig werden lässt, jeden Tag neu für uns alle. In Jesu Namen. Amen.